Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Also man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt Coaches, die sind sehr gut, die habe auch ich erlebt. Und ich hatte auch Coaches, die mich in meiner Arbeit, die aber auch eine Qualifikation in meiner Arbeit hatten, die mich wirklich weitergebracht haben. Und das muss man einfach klar vorne hinstellen, weil es nicht darum geht, eine ganze Berufsgruppe jetzt in den Sack zu hauen. Es gibt aber, um auch das noch zu sagen, alle zwei Jahre die Marburger Coaching-Studie von der Universität Marburg. Da wird der Markt analysiert und unter allen Coaches, die in Deutschland unter dem Titel Coach unterwegs sind, sind maximal 20% wirklich seriös.
Okay. Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Es gibt ja in jedem Podcast, so auch in diesem Podcast, Menschen, die häufiger da sind. Man würde sie fast als Stammgäste bezeichnen. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen, finde ich, dass es so Menschen gibt, die nicht nur einmal in den Podcast kommen, sondern mehrfach. Und ich habe mal geguckt, wer sind eigentlich die gewesen, die am häufigsten in diesem Podcast waren. Olaf Scholz war zweimal in diesem Podcast zu Gast. Friedrich Merz war einmal in diesem Podcast zu Gast. Und es gibt nur zwei Menschen, die dreimal in diesem Podcast zu Gast waren bisher. Also der heutige Gast, für ihn ist es das dritte Mal. Und ich musste so lachen, weil als ich das meiner Frau erzählte, sagte sie, naja, und sehen die nicht auch so ein bisschen sich ein bisschen ähnlich? Und dann spielte das, glaube ich, auf den Bart an, den sie tragen und dass sie gut gekleidet sind, dass sie beide schlank sind. Und ansonsten glaube ich, wird mein heutiger Gast, wenn er gleich erfährt, wer der andere ist, der schon dreimal hier war und dann sich daran erinnert, dass meine Frau gesagt hat, sieht der dem nicht ähnlich, ich weiß nicht, wie er reagiert. Da ist heute und ich freue mich sehr zum dritten Mal, Wahnsinn, wie Journalisten ja schnell sagen, ein Jubiläum, was es natürlich nicht ist, ist Florian Schröder, den man niemandem vorstellen muss. Mein Lieblingskabarettist, wenn ich das so sagen darf. Aber Florian, jetzt musst du natürlich raten, wer ist der andere, der dreimal hier war, der einen so eine ähnlichen Gesichtsbehaarung hat wie du, will ich es mal so sagen. Auch von der Statur seid ihr euch nicht unähnlich. Der Humor ist allerdings ein völlig anderer.
Aber der andere hat auch Humor. Das ist ja schon mal ein Ausschlusskriterium.
Ja, hat er auch. Also ich gebe dir noch einen Tipp, da wissen schon viele. Eines seiner großen Leidenschaften ist, Journalistinnen und Journalisten, die er kennt, als erster zu deren Geburtstag zu gratulieren. Also er hat Robin Alexander zum Beispiel um 6.05 Uhr bei dessen Geburtstag eine Mail geschrieben.
Oh Gott, ist ein Journalist.
Nein, ist kein Journalist.
Ist auch ein Komiker.
Der eine sagt nein, ist auch kein
Komiker. Politiker.
Ja.
Echt?
Ja. Welchen Politiker siehst du ähnlich?
Warte, Christian Lindner.
Richtig. Findest du, dass du Christian Lindner ähnlich siehst?
Nein. Naja, sagen wir so. Also der Vergleich kam irgendwann mal ein, zwei Mal. Und ich finde, dass wir uns nicht besonders ähnlich sehen. Wir haben eine ganz andere Gesichtsform.
Absolut.
Er hat eher so ein ovales, rundes Gesicht. Ich habe eher so ein längliches Gesicht. Er hat wesentlich kürzere Haare. Er hat sich, weiß gar nicht, darf man das sagen? Doch, bei ihm darf man sagen, bei anderen nicht. Er hat sich Haare transplantieren lassen. Ich nicht. Bei mir ist alles echt. Auch der Bart, auch nicht transplantiert. Und ich würde sagen, er hat auch, ja, ich würde das Wort jetzt nicht ganz zu Ende sagen in seinem Zusammenhang, sondern würde er sagen, da ist auch viel, also es ist viel von dem in ihm, was er am meisten ablehnt, nämlich eine gewisse Habecksche Eitelkeit.
Aber ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Format hatte, da habe ich mit anderen Leuten die Rollen getauscht. Da war ich Sie und sie, ich. Und ich glaube, es war fast, ich glaube, es war der erste oder zweite, der es mitgemacht hat, war Christian Lindner. Und da war er Lars Haider und ich war Christian Lindner. Und das war schon wirklich urkomisch und das hätten jetzt, glaube ich, viele andere. Ich glaube, Friedrich Merz hätte das nicht mitgemacht. Aber das nur, das als, also schön, dass du, ja. schön, dass du da bist und du hast heute was mitgebracht.
Ja, meine, auch, ich habe ja auch eine gute Beziehung zu Autoland und finde Gebrauchtwagenautos mega. Und heute habe ich meinen Gebrauchtwagen dabei und über den möchte ich gerne mit dir sprechen.
Du hast was mitgebracht und ein Thema mitgebracht. Und das ist natürlich das Thema, das überragende Thema. Und ich habe gedacht, der Schröder ist so ein Fuchs. Er schreibt ein Buch, das Buch heißt Happy End, warum du ohne Glück glücklicher bist. Und an sich, als ich dann das in der Hand habe, dachte ich, ach guck mal, er macht sich lustig über eine der größten Bewegungen, die es im Büchermarkt gibt, also über eine das Nummer eins Thema und schreibt aber auch gleichzeitig drüber. Das ist geschickt. Also deshalb die Frage.
Scheiße, du hast jetzt der erste Journalist in dieser endlosen Interviewkaskade, die ich gerade so erledige, der erste Journalist, der mich mit der ersten Frage identifiziert hat und mein Geschäftsprinzip durchschaut hat. Lass es uns einfach beenden, Lars. Lass uns einfach beenden. Das war ein schönes drittes Mal.
Also wie bist du? Wieso bist du auf der? Wir kommen. Das ist ja dann, wie du dann rangegangen bist. Es ist ja auch ein witziges Buch, aber es ist von all dem, was ich von dir gelesen habe, ja, das ist schon auch ein sehr ernsthaftes Buch, weil du machst schon so ein bisschen Tabula Rasa mit diesem Wunsch nach Ratgebern, nach Glückssuchern. Man muss ja sagen, wenn man heute Autor ist, das kennen alle, kommen die Verlage und sagen, können Sie irgendwas schreiben so über die Waren, worum geht's eigentlich wirklich im Leben und was ist eigentlich wirklich wichtig? Und da gibt's halt eine unfassbare Reihe von Romanen, Ratgebern, ja. Romane, wo die Autoren sagen, ich will keinem Rat geben.
Aber das tun sie.
Das ganze Buch ist halt so. Also wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe gedacht, ich will den Leuten unbedingt einen Rat geben. Und zwar einen, der universell gilt. Und den einzig richtigen Rat, der natürlich von mir kommt. Das war mein absolut bescheidener Anspruch im Unterschied zu allen anderen Autoren. Mhm. Und dann dachte ich mir, worüber schreibst du? Wo lässt sich das am besten realisieren? Und dann bin ich durch Bahnhofsbuchhandlungen marschiert. Das aber nicht mit Absicht, sondern weil mir das einfach ständig passiert. Dadurch, dass ich viel unterwegs bin. Und es gibt keinen schlimmeren Ort als Bahnhofsbuchhandlungen. Du hast überall diese ganzen wirklich extrem beschissenen Glücksratgeber, die du sofort erkennst. Meistens Farbe grün, Kleeblatt drauf, Glückskeks drauf und dann weißt du schon, es wird die Hölle. Ne? Mhm. Oder irgendwelche Titel so Café am Rande der Stadt, der Welt oder kannst du dann einsetzen, was du willst. Und dann kommt überall das Gleiche. Ob es der Dalai Lama ist, ob es ein Deutscher ist, ob es ein Ami ist, es ist immer das Gleiche. Arbeite an dir, werde endlich glücklich, du kannst es schaffen, du musst es nur wollen. Immer die gleichen blödsinnigen, verkackten Formeln, die wirklich keine Sau mehr hören will. Und dann habe ich gedacht, irgendwie habe ich Bock, mal ein Buch zu schreiben gegen diesen Glücksirrsinn, der unsere Gegenwart so sehr prägt, aber zugleich dabei die Glückssuche des Einzelnen durchaus ernst zu nehmen und die Mechanismen aufzeigen, die verhindern, dass man glücklich wird.
Unglaublich viele Themen da drin und unglaublich viele Dinge, die du gemacht hast. Die Frage, die man natürlich jetzt ganz am Anfang stellen muss, lieber Herr Schröder, bist du denn glücklich?
Nein, überhaupt nicht.
Du warst auch noch nie glücklich.
Nein, und doch, ich will es auch nicht sein. Das ist ja der Punkt. Ich bin aber ein hochzufriedener Mensch. Ich bin sogar ein sehr erfüllter Mensch. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Ich bin ein lustvoller Mensch. Ich bin ein begeisterter Mensch. Das heißt, mir geht's wirklich gut. Und ich bin in meinem Beruf da, wo ich sein will. Also es ist wunderbar. Und das ist das Schöne. Aber Glück ist wirklich das Allerletzte, was ich erreichen will. Weil Glück ist nicht zu erreichen. Glück ist auch kein Lebensziel. Glück stellt sich ein, wenn man es nicht mehr möchte. Mhm. Und Glück stellt sich ein, wenn man im Nachhinein sagt, boah, da glaube ich, da war ich glücklich. Das ist der ehrlichste Satz, den man zum Glück sagen kann.
Okay, dann suchen wir bei dir, wo warst du glücklich? Also du musst doch zum Beispiel, weiß nicht, das erste Mal auf so einer großen Bühne, der erste Preis, das erste Mal ein Buch, erst ein Buch von dir, was im Buchhandel steht. Waren das keine Glücksmomente?
Es war, waren sicher, da gab es viele. Ja, aber es sind, der Unterschied ist ja, es sind Momente des Glücks, die ich im Nachhinein als solche betrachten würde. Mhm. Und das waren dann ganz wenige. Aber das Glück als Dauerzustand, als Lebensentscheidung und was da immer steht, das ist einfach das Allerletzte, was funktioniert. Aber ich kann dir ganz viele Momente sagen, wo ich glücklich war. Ich war glücklich, als das Buch auf den Markt gekommen bin, als ich das erste in der Hand gehalten habe. gehalten habe. Ich bin über ganz viele kleine Dinge sehr schnell zu begeistern und sehr schnell zu erfreuen. Ich bin jedes Jahr aufs Neue glücklich, wenn ich, um mein Hamburger Beispiel zu nennen, in Hamburg in der Leishalle auf der Bühne stehe und das Ding ist wieder ausverkauft. Da gehe ich raus in einem Glücksgefühl, das vor allem ein Gefühl der Demut ist, der Dankbarkeit. Und ich glaube, das hat viel mit Glück zu tun. Dankbarkeit.
Und ich, du kannst natürlich auch gar kein glücklicher Mensch sein. Warum nicht? Ist ganz einfach. Du lebst in Berlin. Und ich glaube, Berlin ist in diesen Glücksranglisten. Ich weiß nicht, war Berlin schon mal in den Top Ten? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, nein. Aber dass diese Glücksatlanten und diese Suche nach Glück anhand bestimmter Kriterien
sind also sehr seriös, weil wir sehen ja, es ist immer Hamburg oder Schleswig-Holstein auf Platz 1. Also insofern, glaube ich, müssen wir nicht darüber reden, dass das eine seriöse Herangehensweise ist.
Ja, die Seriosität kann man dann tatsächlich mit
die Deutsche Post macht das, glaube ich, ne?
Genau. Da würde ich schon mal anfangen zu zweifeln.
Nein, das ist schon mal gut.
Also ganz ehrlich, ein Unternehmen, das wirklich quasi nur noch alle 3 Monate mal irgendwas zustellt, gefühlt. Also die Deutsche Post ist ja sowas wie die Deutsche Bahn der Postwurfsendung. Also das kannst du jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Hier nicht da, dort beim Nachbarn nicht abgegeben, obwohl du ihn als Wunschnachbarn abgegeben hast. Also egal. Naja, also man kann da methodisch manches anzweifeln. Egal, Hamburg ist natürlich zu Recht ganz oben. Und als Schleswig-Holstein-Fan gönne ich das auch Schleswig-Holstein sehr. Aber das ist mit Berlin nicht zu vergleichen. Ich lebe sehr, sehr, sehr gerne in Berlin.
Gut, dann jetzt könnte ich sagen, damit ist dieser Podcast zu Ende. Ist es aber nicht, weil ich habe so viele interessante Dinge erfahren. Ich fange mal mit dem ersten an, als ich das Buch dann gelesen habe. Mhm. Ich habe einen Freund, der mir erzählte vor 2 Jahren, der hatte auch so ein bisschen so, wie man halt so Lebenskrisen hat, und sagte, du, ich habe da jetzt was gefunden. Ich war in Holland. Und dann war ich in Holland und ja, da war so eine Art psychische Geschichte und dann habe ich mir da so einen Trip eingeworfen und so. Und dann habe ich gedacht, was erzählt er da, sowas gibt es nicht. Aber er hat das so ganz anschaulich erzählt, hat dann gesagt, ob ich nicht mal mitkommen möchte. Ich wollte jetzt irgendwie nicht mitkommen. Und dachte, ja, komische Nummer. Und finde ein Kapitel in deinem Buch. Du warst da auch.
Mhm. Genau.
Und das, also, was ist das genau? Weil ich muss sagen, mein Freund war wegen schwere Probleme, so familiärer Art, also Beziehungsgeschichten und so, und ist da hingefahren und kam tatsächlich glücklicher wieder, als er vorher war. Vorher muss man allerdings sagen, habe ich zwischendurch gedacht, ups, ob der jemals wieder glücklich wird.
Ja.
Du hast für dieses Buch verschiedene Sachen ausprobiert. Das war eine davon. Und ich muss sagen, das ist ja schon extrem mutig, sich dahin zu gehen und dann letztendlich auf einen Trip zu gehen.
Genau. Ich hatte mich dafür entschieden, weil ich natürlich das Thema Ekstase, Rauschmittel natürlich thematisieren wollte. Und dann überlegte ich, was könntest du machen? Und ich bin dann nach Holland gefahren zu einem LSD-Retreat. Und das wird von Deutschland aus angeboten. Mhm. Das ist auch alles legal. Das kannst du hier buchen. Das bezahlst du hier. Die machen das nur in Holland. Und dann
unter ärztlicher Aufsicht, ne?
Keine ärztliche Aufsicht, okay. Aber es gab 6 Trip-Sitter. Und du musstest vorher natürlich eine lange Liste an Fragen beantworten. Denn man muss dazu sagen, LSD ist eine Substanz, die stark heilende Wirkung hat. Es gibt aktuell endlich wieder Forschung zu dem Thema. Mhm. Zum Beispiel an der Uni Mannheim, übrigens gefördert von der Bundesregierung, hat sehr gute Ergebnisse in Studien gegen Depressionen, also auch bei schweren Depressionen. Man sollte es nicht in jedem psychischen Zustand machen, aber in sehr vielen hilft es, denn es ist eine Substanz, die nicht toxisch ist und nicht abhängig macht. Also völlig anders als andere, über die wir sonst sehr viel reden. Und ich habe mir gesagt, das willst du mal erleben, das wollte ich auch immer. Und psychedelische Substanzen sind bewusstseinserweiternde Substanzen, die dich zu dir und auch zu deinen eigenen Abgründen bringen können. Und dann habe ich mich da angemeldet und bin da hingegangen und habe da 2,5 Tage verbracht. Auf dem Land in Holland, das ist wichtig, dass man sowas auf dem Land macht, denn das Wichtigste ist Set und Setting. Das heißt, du musst wissen, wer sind die Leute, mit denen du es machst und wo machst du es. Mhm. Und es ist sehr gut, das irgendwo zu machen, wo du viel Licht hast, wo du viele Farben hast, denn die nimmst du sehr viel intensiver wahr. Und dann habe ich dieses Wochenende da verbracht mit Leuten, die zum Teil genau wie dein Freund psychische Probleme hatten. Größtenteils jedenfalls, denn damit kann man viel klären. Bei mir war es eher so, dass ich das Erlebnis haben wollte. Und dann haben wir wirklich eine ganz tolle, ja, psychedelische Reise gemacht. Vorher holotropes Atmen, also wirklich, das ist sowas wie ein Trip, nur ohne, dass du es einschmeißt. Und dann habe ich LSD genommen und einen, ich glaube, ja, 8- bis 12-stündigen, sehr unterschiedlichen, aber ganz großartigen Trip erlebt, der mich sehr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes erweitert hat.
Der dich dann auch glücklich gemacht hat? Also hast du dann etwas, tatsächlich?
Ja, auf jeden Fall.
Dann haben, das will mich, das muss man sagen, also es gibt ja so ein paar Punkte, wo man denkt, das sollte man jetzt lieber nicht ausprobieren, aber da hatte ich auch den Eindruck, das Ziel erreicht.
Genau, es hat mich, ja, und das ist jetzt wieder total spannend, hat es mich glücklich gemacht? Ich würde sagen, in einer gewissen Hinsicht ja, aber es war nicht eben nicht das klassische Glück, also das, was wir darunter verstehen. Ich bin da nicht rausgegangen und war erleuchtet oder so. Ich bin da nicht rausgegangen und bin seither ein neuer Mensch. Das darf man auch nicht erwarten. Aber ich bin rausgegangen und habe sehr viel über mich verstanden und hatte Stunden während dieses Trips, die lange nachgewirkt haben, weil im Grunde dich LSD, wenn du es noch nie genommen hast, so hat es mal eine Entwicklungspsychologin, die ich auch im Buch zitiere, formuliert, es bringt dich wieder in den Zustand deiner Kindheit, das heißt, du bist auch wieder wie ein Kind. Mhm. Du siehst die Welt überraschend, du siehst Zusammenhänge, die es nicht gibt. Das hat damit zu tun, dass die Substanz in deinem Gehirn dafür sorgt, dass Synapsen miteinander in Kontakt treten, die das sonst nicht tun und die sonst getrennt voneinander arbeiten. Und da hatte ich ungeheure Glücksmomente, wirklich ein Schweben, irre Farben durchs Universum, ein völlig wilder Ritt, wenn du dann noch Musik dazu hörst, das ist großartig. Also ich kann das wirklich nur empfehlen.
Was hast du denn über dich erfahren, was du nicht wusstest?
Ich habe über mich erfahren, wie viele Bilder in mir sind, auch sehr widersprüchliche Bilder. Also ich habe dann zum Teil, ich habe ja viele Kassetten gesammelt als Kind und ich habe alte Kassettencover wiedergesehen, die ich damals zum Teil nur kopiert und selbst aufgenommen hatte. Zum Teil habe ich irgendwelche Figuren gesehen, die dann so ganz längs gezogen waren, dann wieder unglaublich voluminöse Figuren, und ich war ja mal früher ein bisschen beleibter, da konnte ich dann so die Zusammenhänge erkennen. Also dieser Albtraum, der das damals in der Pubertät war, für mich dick zu sein. Und dann aber
witzig,
auch
Christian Lindner war auch ein dickes Kind.
Christian Lindner war im gleichen Alter, auf dem Peak wie ich, mit 14 Jahren. Darüber habe ich mit ihm mal gesprochen. Wir waren beide mit 14 so.
Und gruselig, okay.
Wir haben wirklich, es tut mir leid, aber wir haben gar keine Parallelen, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie du auf diesen verkackten Vergleich kommst. So, und dann habe ich aber innerhalb dieses Trips auch gelernt, wie sehr, und das wusste ich schon, wie sehr ich ein Kind der Angst bin. Ich bin sehr viel mit Angst groß geworden, weil klassisch geschiedene Eltern, Verlustängste und so. Und das hat mich immer begleitet. Existenz- und Verlustängste, das habe ich mittlerweile gut im Griff. Aber im letzten Drittel des Trips, und das muss man wissen, das ist der wichtigste, das ist der entscheidende, da habe ich dann doch nochmal gemerkt, wie tief diese Abgründe auch plötzlich wieder da waren. Und wie dass es einfach eine Wunde ist, die gut abgeheilt ist, aber die in gewissen Zusammenhängen natürlich auch aufreißen kann, die ich aber heute integrieren kann, die ich nicht mehr überwinden muss, sondern die ich als Teil von mir wahrnehmen kann.
Und wenn das dann vorbei ist und man das alles erlebt hat, ich habe das bei meinem Freund erlebt, der sagte, okay, ich glaube, ich muss da jetzt jedes Jahr einmal hinfahren, um mich so ein bisschen ins Lot zu bringen. Das hilft mir. Und so, also offensichtlich gibt es ja ein Vorher und ein Nachher.
Genau, also du kannst das auf jeden Fall häufiger machen. Es ist so, wenn man da rauskommt, wenn man das hinter sich hat, dann will man das erstmal gar nicht mehr machen, weil das so intensiv ist. Und das ist so ein Beben, ein Aufbrechen von allem, was in dir ist. Das kannst du gar nicht oft machen. Du kannst es dann irgendwann mit Abstand wieder machen und dann ist es auch sicher sehr schön und ich kann das gut nachvollziehen. Also ich würde das auch und werde das sicher auch wieder machen, weil das einfach eine tolle Reise ist und weil das so viel in einem anspricht. Und das kann man ruhig, wenn einem das gut tut, einmal im Jahr machen.
Nun wollen wir nicht in den Verruf geraten, dass wir jetzt hier irgendwie Drogeneinnahmen preisen. Es ist ein Teil dieses Buches und deshalb fiel mir als erstes auf, weil ich diese persönliche Anknüpfungspunkt habe. Der zweite Anknüpfungspunkt ist natürlich das Thema Coaching, Live-Coaching. Ich finde, man staunt ja immer, wie viele Leute man kennt, die plötzlich Coaches sind.
Genau.
Und man denkt, wow, irgendwie Coach kannte ich früher vom Fußball, vom Basketball, und jetzt ist man Live-Coach. Ich hatte mal, das war sehr interessant, ich hatte mal einen Rhetorik-Coach, weil ich immer einmal im Jahr so eine Rede halte in Hamburg, und dann der sehr teuer, glaube ich 500 Euro die Stunde, hörte sich dann 5 Minuten an, wie ich so redete, und sagte, junger Mann, können wir hier Schluss machen? Sie müssen nicht versuchen, intellektuell zu wirken. Sie sind es nicht.
Und, das ist aber ein guter Coach.
Aber das war ein guter Coach und das habe ich so mitgenommen. Und dann hat er gesagt, wir arbeiten jetzt mal raus, was könnten Sie sein? Sie sind ja vielleicht teilweise ein bisschen lustig, versuchen Sie das und jetzt muss ich auch los. So, also
wie viele Stunden hat er dafür abgerechnet? Das
eine Stunde,
ich jetzt wissen.
War okay. Ja eine Stunde.
Okay, fair. Andere hätten einen Tag abgerechnet.
Das hast du nicht gemacht, es klingt so ein bisschen wie so eine Tupper-Party für Leute, die das Glück suchen.
Genau. Also man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt Coaches, die sind sehr gut. Die habe auch ich erlebt. Und ich hatte auch Coaches, die mich in meiner Arbeit, die aber auch eine Qualifikation in meiner Arbeit hatten, die mich wirklich weitergebracht haben. Und das muss man einfach klar vorne hinstellen, weil es nicht darum geht, eine ganze Berufsgruppe jetzt in den Sack zu hauen. Es gibt aber, um auch das noch zu sagen, alle zwei Jahre die Marburger Coaching-Studie von der Universität Marburg. Da wird der Markt analysiert und unter allen Coaches, die in Deutschland unter dem Titel Coach unterwegs sind, sind maximal 20% wirklich seriös.
Okay.
Und das
der Begriff ist nicht gestützt.
Genau. Ne? Das heißt, ich kann mich so nennen, du kannst dich so nennen, wir können uns jetzt irgendwas überlegen, was wir den Leuten beibringen wollen. Und da können wir irgendeine Summe aufrufen. So. Der Bereich, den ich mir angeguckt habe, ist der Bereich des Live-Coaching. Das ist nochmal ein spezieller Bereich. Das verkauft sich als Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich habe mich dort angemeldet als ganz normaler User, habe dort mich über die Website gemeldet und habe 5.000 Euro bezahlt.
Du hast es wirklich bezahlt?
Ich habe das wirklich, natürlich. Ich habe ganz normal teilgenommen und habe bin den ganz normalen Weg gegangen. Ich bin da auch nicht reingekommen, weil ich Florian Schröder bin. Im Gegenteil, ich hatte sogar eine Mailadresse angegeben, die auf meine Website endete und die haben das gar nicht gemerkt, dass ich das bin. Und dann kam ich zu so einem Vorstellungsgespräch, das war online. Also erstmal sagte man mir, wir haben gar keinen Platz für dich, weil wir sind völlig ausgebucht. Aber ich gebe dir mal noch einen anderen Junior-Coach und der kann dir vielleicht noch was sagen. Und dann hatte ich einen Zoom-Call mit dem und der sagte mir, was machst du denn so beruflich? Habe ich gesagt, ja, ich mache so ein bisschen Satire und so und bin aber Mitte 40, bin in einer künstlerischen Krise auch und spürt man ja auch. Dann hat er gesagt, du, da bist du bei uns genau richtig und dann konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie ich die 5.000 Euro los war. Habe ich natürlich alles mitgemacht, weil ich es ja wollte. Ja. Und dann triffst du dich in einer Eventhalle zusammen mit 700 bis 900 anderen Leuten. Da sind keine Top-Manager, da sind keine besonders privilegierten Menschen, das sind ganz normale Leute.
Die alle 5.000 Euro bezahlt haben?
Die alle 5.000 Euro bezahlt haben, für mehrere, du kannst ja mehrere Coachings bei diesem Coach belegen, auch noch Finanzen und alles mögliche, aber auf jeden Fall, das haben sie bezahlt. Und dann bist du dort und das ist nichts anderes als eine Art Sekte, die sich dort bildet. Es sind übrigens auch mittlerweile, beschäftigen sich die Sektenbeauftragten auch mit diesen Coaches, mit diesen Live-Coaches, weil da einfach sehr viele Leute abrutschen. So, das Prinzip geht ganz einfach. Man sagt dir am ersten Tag, du bist in einem Mangel. Das, was du lebst, ist nicht dein Leben. Du bist geprägt von diesem und jenem und alles ist eigentlich scheiße und da willst du doch raus. Und dann geht das über mehrere Tage. Irgendwann bekommst du ein neues Ich. Das kannst du dir dann aussuchen, wie das heißt, dieses neue Ich. Und ich habe mich dann Hero genannt, weil ich auch nicht wusste, wie ich mich nennen soll. Es war mir furchtbar peinlich. Ich habe immer geguckt, dass keiner bei mir abschreibt oder es nicht sieht. Und das hängst du dann um, läufst du damit rum. Und im Lauf der Zeit wird es immer mehr zu einer Veranstaltung, irgendwas zwischen Party und autoritärem Frontalunterricht. Und am letzten Tag war es so, dass eine Glocke aufgestellt wurde, wie so eine Pavlovsche Glocke. Du musst dir vorstellen, das ganze Live-Coaching wird auf Leinwand übertragen. Da sind 900 Leute, es ist eine Halle, es ist gemacht wie eine Fernsehshow. Da stehen professionelle Kameras, irre schneller Schnitt. Und dann klingelst du an dieser Glocke, wenn du ein weiteres Coaching gebucht hast für zwei weitere 2.500, 3.000 Euro oder mehr. Also das teuerste waren Zehntausende Euro. Und wenn du das buchst, klingelst du, die Show wird für dich unterbrochen, du bist auf Großleinwand zu sehen, du rennst nach vorne zum Live-Coach auf die Bühne, du wirst gefragt, Lars, was hast du gebucht? Also ich hab's Coaching, coach den Coach, der den Trainer coacht, gebucht, weil die sollen ja alle Coach werden. Das ist ja vorgeblich eine Ausbildung. Und dann sagt er zu dir, du hast den Schritt gewagt, du hast es getan, ihr könnt es auch tun, gleich in der nächsten Pause. Also ich habe bei mir selbst gespürt, wie ich fast mich gezwungen gefühlt habe, weitere Coachings zu buchen.
Hat dich keiner erkannt?
Doch. Es gab immer wieder Leute, die zu mir kamen und dann sagten, ja, was machst denn du hier? Und dann habe ich lange gesagt, ich interessiere mich für Coaching und ich will das wissen. Und dann, also das war
dann, ich habe eine künstlerische Krise und dann haben die gesagt, ah ja, klar.
Ja, ich will halt mal Coaching. Ja. Will mich auch coachen lassen. Muss mich auch weiterbilden, habe ich gesagt. Und irgendwann hat mich dann eine Mitarbeiterin des Life-Coaches auch erkannt und angesprochen. Und dann war das war dann auch schon relativ gegen Ende. Und dann habe ich habe von vornherein gesagt, ich mache das genauso lange mit, bis ich das Gefühl habe, ich habe das Prinzip verstanden oder ich werde rausgeschmissen. Und wurde ich nicht, das zweite wurde ich nicht, aber dann war es klar, nach Tag 3, so läuft
es. Gab es jetzt irgendwelche Reaktionen, nachdem das Buch erschienen ist? Haben die sich irgendwie gemeldet und sagen, oh, das ist ja, sind wir sehr prominent?
Bislang nicht. Nein, kann ja noch kommen. Also ich bin da.
Hast du da irgendetwas gelernt? Irgendetwas für dich mitgenommen?
Ja, nämlich? Es gab schon ambivalente Momente.
Okay.
Und also ich sag mal, den dunkelsten und den hellsten Moment. Mhm. Der dunkelste Moment, den schicke ich vorne weg mit einer Triggerwarnung. Es gab einen Moment, oder der Life-Coach ging ins Publikum und befragte Leute, die da sitzen, spontan. Ne? Mhm. So wie ich es auch in der Show mache, mal runtergehen, ein bisschen quatschen. So, und dann fragte die Leute, warum bist du nicht glücklich? Und dann sagten die eine, ja, ich wäre gern dies, bin hier nicht so und da. Und dann kam er zu einer Frau und sagte, warum bist du nicht glücklich? Und dann sagte sie, weil ich den richtigen Mann nicht finde. Und dann sagte er, okay, warum klappt's nicht? Was ist los? Und dann sagte sie, Achtung, Triggerwarnung, weil ich als Kind sexuell missbraucht wurde. Mhm. Und dann sagt er, oh, wer war's? Ja, mein Vater. Oh, was für ein Miststück. Einmal oder mehrfach? Ja, als ich zwischen 6 und 12 war. Oft. Okay, alles klar. Miststück, sind wir uns einig. Aber hey, warum soll's jetzt nicht klappen mit den Männern? Und dann führt er einen Dialog, den ich im Buch genau nachzeichne, wörtlich. Und es lief darauf hinaus, dass er sagt, aber wenn's, weißt du, es kommt immer das zu dir zurück, was du ausstrahlst. Und dann sagt sie, ich habe gelernt, dass ich um mich herum eine Mauer bauen muss. Mhm. Und die habe ich gebaut. Und dann sagt er, guck mal, hier sind hunderte Männer. Die interessieren sich alle für Persönlichkeitsbildung. Die stehen jetzt, alle Männer hier stehen jetzt mal auf. Wer von euch findet, dass sie eine tolle Frau ist? Applaudieren die alle? Sagt, guck mal, du hast hier einen Saal voller toller Männer, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Du hast hier deine Chance. Und ich sage dir, wenn du eine Mauer um dich baust, musst du immer wissen, kein Mann will einen anderen Mann ficken. Das hast du nicht nötig. Viel Erfolg. So. Ja. Und ich wusste schon aus den Recherchen, dass das nicht das erste Mal ist, okay, dass es so passiert ist, aber ich habe es dann wirklich live miterlebt. Und das überschreitet natürlich alle Grenzen. Mhm. Das ist ein Mensch, der hat weder die Ausbildung, überhaupt solche Gespräche zu führen, und er hat erst recht nicht die Qualifikation, wenn es die überhaupt gibt, diese Gespräche vor hunderten Zuschauern übertragen auf Großleinwand zu führen. Und das war das Dunkelste. Helle Momente gab es auch. Es gab schon ein paar Skills, die so aus dem systemischen Therapiebereich kamen, die ich kannte, die gut sind. Also es gab mal eine sehr gut geführte Session, die hieß Timeline, wo du dich so zurückversetzen solltest in deine Kindheit. Wer warst du mit 5, mit 10, mit 15? Was hat dich ausgemacht? Was hast du vielleicht verloren auf deinem Weg? Welche Kraft hattest du damals, die weg ist und so weiter? Das hat mich auch berührt. Das war gut geführt, das war gut gemacht. Und das hat, glaube ich, viele Menschen angerührt und auch vieles bewegt. Diese Momente gab es auch. Aber ich finde, sie bleiben im Hintergrund hinter dem eben Beschriebenen.
Wow, ja, okay, also da würde man jetzt sagen, wenn man das liest, denkt man so, das interessant, dass du das dabei warst. Ich musste daran denken, ich hatte neulich mal eine Kollegin hier, auch eine Autorenkollegin, liebe Grüße, Heike Kleen, die ein Buch, ist so Sex, kann man sagen, so eine Journalistin, die sich auf Sex kapriziert hat,
ja,
und die mal sowas Ähnliches wie du gemacht hast in einem Swingerclub. Mhm. Und dann denkst du, jetzt ist man mal dabei. Und sie dann aber am Ende sagte, weißt du, das Schwierige war, ich war dabei und ich hätte auch mitmachen können, aber ich habe überhaupt keine Lust verspürt. Mhm. Und so ist es hier anders als bei dem LSD-Trip auch gewesen. Und dann hast du etwas gemacht, das hätte ich auch gemacht, weil ich das immer so faszinierend finde, wenn man sich anguckt, die glücklichsten Deutschen sind die Hamburger und die Schleswig-Holsteiner, immer im Wechsel, die glücklichsten Menschen auf der Welt. Und dann fragt man sich immer, warum sind die überhaupt in all diesen Rankings weit vorne, sind die Finnen.
Ja.
Und ich habe es irgendwie, also ich hab irgendwann verstanden, warum die Finnen in den Bildungsrankings so weit oben sind, weil man muss es sagen, dass eine Bevölkerung ist, wo es relativ wenig Menschen gibt, die nicht Finnisch sprechen. Also sie haben eine relativ geringe Migrationsquote, was natürlich dazu führt, dass du in den Schulen besser vorankommst als in Ländern wie Deutschland, wo die Quote größer ist zum Beispiel. Aber jetzt musst du mir uns mal erklären, die Finnen und insgesamt die Skandinavier, warum sind die so glücklich?
Also das hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist es so, dass die selber sich gar nicht so wahrnehmen und dass die selbst eigentlich darüber lachen. Also ich habe im Rahmen dieser Reise nach Finnland eine Kreuzfahrt gemacht, die man mir empfohlen hatte, nämlich von Helsinki nach Stockholm. Mhm. Das nennt sich Booze Cruise, also eine Schnapskreuzfahrt, weil da die besoffenen Finnen und die besoffenen Schweden von eine Nacht rüber nach Stockholm fahren, einen Tag einkaufen gehen, wieder zurückfahren. Und es war auch genauso.
Ja.
Und das Krasse an Finnland ist, dass die gar nicht besonders gut drauf sind. Das sind ziemlich distanzierte Menschen, die aber, wie mir auch dann mein Protagonist sagte, den ich dort begleitet habe, ein Deutscher, der ausgewandert ist und dort die älteste finnische Sauna in Tampere heute heizt und der wirklich dort sehr glücklich geworden ist. Die sind nicht besonders kommunikativ, aber wenn du ihr Herz erobert hast, dann sind sie sehr treu. So, das Land hat Abgründe, eine sehr hohe Suizidrate nach wie vor, war lange Weltspitzenreiter, ist immer noch ziemlich weit oben. Aber auf der anderen Seite auch sehr viel Zufriedenheit. Und das ist ja das Entscheidende, dass es hier um Zufriedenheit geht, nicht um Glück. Ich sag nachher noch warum. Und was das Land bietet und was die Menschen dort wirklich zufrieden macht, ist relativ einfach. Nämlich erstens, sie sind ein ziemlich egalitäres Land. Sie haben extrem hohe Lebenshaltungskosten. Es ist ein sehr teures Land, aber auch ein Land mit sehr hohen Steuern. Der Spitzensteuer ist da wie 57%, also bedeutend höher als in Deutschland. Die Einkommen der Menschen sind nachlesbar im Internet auf staatlichen Seiten. Das heißt, es gibt weniger Vergleich, es gibt weniger Aufwärts-Abwärts, es gibt weniger Schichten, es gibt weniger Neid. Also beides ist nicht so sehr da. Und es ist ein sehr freundlicher Staat, der seinen Bürgern hilft. Also wenn du da die Steuererklärung machst, machst du die in 15 Minuten online. Wenn du krank bist, es gibt eine einzige Krankenversicherung, die ist gesetzlich. Also es gibt keine privaten. Alle werden dort sehr schnell behandelt. Und sie haben natürlich auch Platz. Es sind relativ wenige Menschen auf sehr, sehr viel Platz. Dadurch haben fast alle Finnen eine Zweitwohnung. Also egal in welcher Schicht sie angehören. Sie haben alle ihre eigene Sauna. Sie fahren am Wochenende raus. Und dadurch geht es den Menschen ziemlich gut. Und sie sehen, wohin das Geld geht, das sie über Steuern bezahlen. Und dadurch entsteht eine Grundzufriedenheit. Und ich glaube, es ist ein entscheidender Faktor für Glück. Es ist wenig Neid da, denn Neid ist tatsächlich immer ein Feind des Glücks oder der Zufriedenheit.
Das ist ja, da kommen wir zu so einer Frage, die du auch stellst in diesem Buch und die ich ja auch in dem Fragebogen, den ich immer einschicke, stelle. Zum Thema Geld. Also es klingt so, ne, die Finnen sind ein reiches Land, die Schweden, Dänemark. Macht Geld dann doch glücklich?
Ja, macht es. Ich habe ein ganzes Kapitel dazu geschrieben. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass es mittlerweile Studien gibt, die sagen, Geld macht glücklich. Also ich hole ganz kurz aus, aber nicht zu viel. Es gab viele Jahre eine Studie aus dem Jahr 2001, glaube ich, von Daniel Kahneman, Wirtschaftsnobelpreisträger, der zu dem erstaunlichen Ergebnis kam, dass es eine Schwelle gibt, über die hinaus du nicht glücklicher bist. Die liegt in den USA bei $75.000.
Genau, es war immer dieses, in Deutschland habe ich mir immer gemerkt, 80.000 Euro.
Oder ja, so. Genau. Es ist ein bisschen weniger, aber es ist anwendbar. Also ab einem Bruttoeinkommen pro Jahr von $75.000, also 60.000, 70.000 Euro dürften es etwa sein oder ein bisschen mehr, bist du glücklich und wirst auch nicht mehr glücklicher, egal wie viel du darüber hinaus verdienst. Das galt viele Jahre als ausgemacht. Jetzt gab es vor 2 Jahren eine neue Studie eines anderen Wissenschaftlers, Killingsworth hieß der, der herausgefunden hat, das stimmt gar nicht. Das Glück steigt mit dem zusätzlichen Geld an. Also je mehr du hast, desto glücklicher bist du. Und jetzt haben sich beide dieser Wissenschaftler zusammengetan und haben die zweite Studie bestätigt. Der Hintergrund ist aber, es ist nicht immer so, dass du automatisch mit immer mehr Geld glücklicher bist, sondern es sind die Leute, die immer wieder von dem Geld einen neuen Impuls setzen können. Also ganz einfaches Beispiel. Du verdienst viel Geld, kannst dir dein erstes Auto kaufen, du kaufst ein zweites, weil du noch mehr verdienst, es ist größer. Du kaufst dir ein drittes, es ist noch größer. Dann kaufst du dir ein Haus, dann verkaufst du dein Haus, weil mal ein größeres findest und so weiter. Also wenn du immer wieder neue Impulse deines Glücks setzen kannst, dann endet das, was man sonst hedonistische Tretmühle nennt. Mhm. Nämlich, dass du immer das Gefühl hast, ja klar, ich habe ja so viel, ich kann mir alles leisten, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber wenn du das mit etwas Sinnhaftem füllst, dann macht es tatsächlich doch immer weiter glücklich.
Das ist interessant. Ich habe da neulich ein Gespräch belauscht von zwei Hamburger Unternehmern bei so einer privaten Einladung. Die saßen an einem Küchentisch und der eine fragte den anderen, sag mal, hattet ihr nicht noch vor drei Monaten oder drei Jahren, weiß ich nicht mehr, andere Lampen über dem Küchentisch? Fragte der eine Unternehmer den anderen und der andere sagte, ja stimmt, aber jetzt gibt's teurere.
Bestes Beispiel. Genau das ist es.
Und das macht einen dann glücklich, wenn man das Gefühl hat, ich kann mir jetzt ich kaufe mir dann auch eine nächst teurere Lampe, obwohl die anderen noch schick sind.
Genau. Das bringt dich, deswegen ist jetzt der Begriff hedonistische Tretmühle eigentlich so schön, der aus der Psychologie kommt, der eigentlich beschreibt, ja, es wird eben, du hast halt ein geiles Leben und es gibt nicht mehr etwas noch geileres. Aber genau dieses Gefühl, wenn du jetzt auf Lampen stehst, ja, geil, ich kann mir jetzt die noch teurere Lampe kaufen. Wenn du einen Klamottenfetisch hättest, dann wäre es vielleicht, ich kann mir jetzt den noch geileren Anzug kaufen oder eine noch ausgefallenere Jacke. Und das sind immer wieder Impulse, die für eine gewisse Zeit tatsächlich Glückshormone anregen und die natürlich dann dafür sorgen, dass du wieder einen Glücksmoment hast. Das wird zwar alles wieder selbstverständlich und irgendwann macht es nicht mehr glücklich, wie alles, aber wenn du die Möglichkeit hast, doch wieder zu sagen, ich setze wieder einen neuen Akzent, dann kommt das wieder oben drauf.
Aber dann habe ich dann dich jetzt nicht bei einer Lüge ertappt, weil ich lese mal vor, wie dieses Buch, ich kann sehr, sehr gut vorlesen, wie dieses Buch beginnt. Ich bin nicht glücklich und ich möchte es auch nicht sein. Aber wenn man jetzt sagt, wenn man viel Geld verdient, ist man ein glücklicher Mensch.
Ja,
habe ich dich da jetzt nicht bei einer kleinen Schummelei erwischt?
Nein, gar nicht. Ich kann es gerne ausdifferenzieren. Okay. Also, der Satz, ich bin nicht glücklich und ich will es auch nicht sein, bezieht sich auf das, was wir heute unter Glück verstehen. Und das ist der Ansatz, wenn du kein glückliches Leben führst, dann bist du in diesem Leben gescheitert. Mhm. Das ist die Doktrin, die ich heute wahrnehme an ganz vielen Stellen, die ich auch im Buch beschreibe. Also, wenn du nicht permanent das Gefühl hast, du hast es jetzt geschafft, du bist glücklich, das steht in den ganzen Glücksratgebern drin, dann musst du dich schämen. Und vielleicht kommen wir auf das Thema Scham noch, weil das auch viel mit Glück zu tun hat und vor allem mit Unglück. Und diese Doktrin, die dir sagt, nur wenn du glücklich dann, die das zur Bedingung macht, die greife ich an. Und unter diesem Aspekt möchte ich nicht glücklich sein. Natürlich weiß ich, dass auch ich heute objektiv glücklicher bin und ein erfüllteres Leben fühle, da ich nicht mehr wie als Schülerpraktikant beim Radio pro Monat 500 Mark bekomme. Das ist natürlich so, ja. Und das erlaubt auch mir theoretisch die neuen Lampen, auch wenn ich jetzt keinen Wert drauf lege, aber das weiß ich. Und das ist etwas, was unabhängig von meiner Diagnose, dass ich nicht glücklich sein will, stimmt, weil es Momente des Glücks sind, weil es Impulse sind, von denen ich auch gesagt habe, natürlich vergeht das wieder. Auch die Lampen werden wieder langweilig sein. Aber dass die im Moment ein Glücksmoment sind für diese Unternehmer, das würde ich nie leugnen.
Scham ist ein interessantes Thema. Meinst du damit, dass wenn jemand zu jemand sagt in Deutschland, Mann, du, das ist toll, das hast du gut gemacht, du siehst gut aus. Oder wenn man irgendwie ein Kompliment kriegt, dass man sofort eigentlich in so eine Verteidigungsrolle kommt und sagt, nein, also das war nicht nur ich, das waren auch die anderen und das ist übertrieben und so. Ist es das, was Scham ist?
Nein, ich meine was anderes. Und zwar etwas, was mich wirklich im Schreiben dieses Buchs wirklich bewegt hat. Meine These ist, dass Scham die dunkle Rückseite des Glücks ist. Warum? Okay. Wenn ich zu dir sage, du bist nur ein guter Mensch, wenn du glücklich bist, dann sage ich dir im Grunde, okay, du bist ein schlechter Mensch, wenn du unglücklich bist. Mhm. Das ist heute häufig der Fall. So, wenn das der Anspruch ist, dann kannst du eigentlich nur scheitern, weil du feststellen wirst, dass du immer irgendwas findest, warum du noch nicht glücklich genug bist. Mhm. Darauf bauen die ganzen Coachings auf. Es reicht noch nicht. Das heißt, du wirst in einem andauernden Ungenügen gehalten und du fühlst dich andauernd ungenügend, weil du denkst, alle anderen schaffen es ja auch, nur ich krieg's nicht hin. Dabei bist du vielleicht, wenn du mal genau hingucken würdest, schon ziemlich zufrieden oder vielleicht sogar punktuell glücklich. So, das heißt, wenn du in diesem Ungenügen bist, kommt automatisch ein Gefühl der Scham auf. Die anderen können's. Ich nicht. Das heißt, ich bin der Gescheiterte. Und wir leben heute in einer Zeit, die nur von Scham durchsetzt ist, die dir das Gefühl gibt, dich schämen zu müssen. Ich nenne dir ein paar kurze Beispiele. Mhm. Erstens, wenn du im Internet unterwegs bist, siehst du ganz viele Leute, die, wenn sie nicht mit dir einer Meinung sind, reinschreiben in irgendwelche Kommentarspalten, sie sollten sich schämen.
Stimmt.
Und dieser Satz ist
ein Satz, den man als Chefredakteur des Abendblatts relativ häufig auch
kriegt. Ich krieg den auch ständig. Genau. Und wenn du dir diesen Satz auf der Zunge zergehen lässt, das heißt ja nicht, du solltest dich schämen. Die wörtliche Bedeutung ist, wie in der Schule, stell dich in die Ecke, lass dich mit Scheiße beschmeißen. Das ist schon mal übel. Aber dieses Lassen, sie sollten sich schämen, heißt, sie sollten verschwinden. Mhm. Sie haben hier nichts verloren. Sie gehören nicht dazu. Das ist ein brutaler Ausschluss. Rein psychologisch. Ein Moment. Dann, zweites Beispiel, auch Internet. Dort gibt es den Begriff des Confirm Shaming. Das heißt, in dem Moment, in dem du zum Beispiel im Internet eine Newsletter abbestellst oder ein Hotelzimmer nicht buchst, dass du aber buchen solltest, wird dir Druck gemacht. Oh, sie haben ihr Hotelzimmer noch nicht gebucht, nur noch 3 verfügbar, in den letzten 24 Stunden 8 nochmal gebucht. Oder du willst irgendeine Newsletter nicht mehr, dann wird man dich mit einem Geschenk bewerfen, damit du bleibst. Ne? Also ich schenke dir jetzt noch 3 Tüten Popcorn und ein paar neue Schuhe, wenn du diesen Newsletter nicht abbestellst. So, das ist Confirm Shaming. Das heißt, du sollst dich dafür schämen, dass du gehst. Und sagst, oh, okay, die beschenken mich jetzt, ja, dann kann ich ja nicht gehen. Wenn ich ein Geschenk kriege, kann ich den, der mich beschenkt, ja nicht rausschmeißen. Genau. Zweiter Moment. Ne? Dann haben wir das außerdem ganz häufig in vielen Debatten, dass man dir das Gefühl gibt, alles, was du tust, reicht nicht aus und du müsstest eigentlich mehr tun. Und dieses permanente Gefühl der Scham, das sorgt dafür, dass Menschen etwas entwickeln, was sie dem entgegensetzen. Mhm. Und das ist der Stolz. Und damit sind wir in der aktuellen politischen Debatte. Denn wenn du dir heute das rechtspopulistische Milieu anguckst und auch die Anhänger, die nicht AfD wählen oder nicht die Überzeugung der AfD haben, aber sich überlegen, sie zu wählen oder der Auffassung sind, dass die Recht haben. In den jüngsten Studien sind total spannend. Die kamen zum Glück kurz bevor ich abgegeben habe. Und die zeigen alle, diese Leute sagen, wir sind nicht bereit, uns weiter zu schämen. Wir sind jahrelang beschämt worden. Wir fliegen, wir fressen Fleisch, wir finden Autos geil. Jahrelang hat man uns das Gefühl gegeben, ihr fühlt falsch, eure Lebensweise ist falsch. Und die sagen, nein, wir sind stolz. Und wir sind stolz und lassen uns das nicht einreden. Schuld sind ab jetzt andere. Mhm. Schuld sind die Migranten, wer auch immer. Und diese Glücksdoktrin, dieses permanente, den Leuten das Gefühl geben, es reicht noch nicht, du bist noch nicht gut genug, mach mehr, gib mehr, reicht nicht, musst noch mehr an die Arbeit, musst noch härter zu dir sein. Das hat insgesamt zu diesem auch dazu geführt, dass wir heute in einer Zeit leben, in der die Leute mit einem kalten Stolz sagen, so, egal wie du mich diffamierst, ich bin stolz, auch wenn ich ein Außenseiter bin.
Deshalb hast du auch versucht, das Glück zu finden in der Politik, / in der Frage, macht Demokratie glücklich? Und hast dir dafür nicht Christian Lindner ausgesucht, sondern
der ist ja auch weg.
Der war ja weg, sondern Dorothee Beer.
Ja, genau.
Wir sollen ja alle nachlesen, wir wollen nicht alles, aber Ergebnis am Ende, weil das ist ja so eine Frage immer, ich finde es ja auch faszinierend und man denkt immer, möchte man eigentlich auch mal so ein Politiker sein? Also möchte man Philipp Amthor sein?
Ja, also da würde ich jetzt mal nö.
Kannst du Philipp Amthor eigentlich nachmachen?
Selbstverständlich. Herr Heider, ich weiß gar nicht, warum ich noch nicht dreimal hier war. Ich hätte dir viel zu erzählen. Ich bin Staatsminister im Digitalministerium, habe mitbekommen. Und ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben.
Er war tatsächlich schon mal da und ich fand ihn im direkten Kontakt nicht so schlimm wie in der Heute-Show.
Ja.
Aber gut, wie war das jetzt? Also, sagst du, ey, cool, wenn man das Gefühl hat, wenn man wirklich was bewegen kann, dass man dann ja besonders zufrieden ist mit seinem Job. War das so? Hat sich das so angefühlt,
ja,
als du mit Dorothee Beer unterwegs warst?
Ja, ich habe sie ja recht lange begleitet und mir ist schon aufgefallen, das ist eine glückliche Ministerin. Das ist eine Ministerin, die jetzt da ist, wo sie eigentlich immer hin wollte. Mhm. Also sie kann jetzt gestalten, sie hat Macht, sie ist an diesem Platz. Und das hat gute, aber auch schlechte Seiten. Es ist sehr schön, mit welcher Motivation da sie zu Werk geht. Und es ist auch, wenn man die Maschinerie so sieht und beobachtet, verstehe ich sehr, dass das ein Rausch ist. Mhm. Also diese Entscheidungsgewalt zu haben, auch dieses dieses Geld zu haben, über das man verwaltet, mhm, ne? Oder dass man, dass diese Budgets, die man vergibt, dass du überall, wo du hinkommst, eine Entourage an Leuten hast, die dir alles vorbereitet. Also ich weiß noch, wir waren bei der Eröffnung eines oder der Vorstellung eines Photonencomputers im Landesrechenzentrum Garching bei München. Das beschreibe ich dann auch im Buch, eine riesige, ein riesiges Rechenzentrum. Und kurz vorher sagte sie noch, so, jetzt zeigen Sie mir nochmal. Und dann wurden ihr nochmal die ganzen Fotos gezeigt, der Wissenschaftler, die jetzt gleich daran teilnehmen. Mhm. Sie war umgeben von einem Beraterstab von 20 Leuten, hat eine kurze Rede gehalten. Es waren Fachleute da aus dem Forschungsministerium in Bonn, die nur sich mit solchen Themen, Digitalisierung, Photonencomputer, KI, Technik beschäftigen. Und du läufst da durch und das ist wiederum eine Parallele zu meinem Job. Nämlich, bei mir ist es ja auch so, es geht darum, natürlich, ich schreibe meine Bücher und ich schreibe meine Programme und habe meine Ideen, aber das haben Minister auch. Aber es geht darum, das zu performen. Und du brauchst einen Hintergrund, der dir das ermöglicht, dass du diese Shows machen kannst. Und das auf so einer Ebene zu erleben, auch die Taktung, das hat mich schon fasziniert und ich kann gut verstehen, dass das, wenn man dann noch inhaltlichen Gestaltungswillen hat, dass das prinzipiell etwas ist, was sehr glücklich machen kann. Mit vielen Schattenseiten natürlich.
Du hast es jetzt gerade, und das wird gerade so, wo sich unser Gespräch so ganz langsam der Ziel gerade, nee, das darf man gar nicht sagen, dann sagen Leute, okay, gleich zu Ende, ich schalte aus. Ändert sich ganz langsam. Eine Frage hast du, glaube ich, nicht beantwortet in dem Buch, nämlich die Frage ist, macht das, was du machst, glücklich? Macht es glücklich, auf der Bühne zu stehen? Und da will ich etwas erzählen von einem Podcast, der mich wirklich, an den ich noch lange denken musste. Ein Podcast mit Paul Panzer, den du auch natürlich kennst, wo mir das Management vorher sagte, ja, also Herr Panzer, der wirkt auf der Bühne so lustig, aber der redet nicht gern. Und dann hörte ich einen, da war er zu Gast bei Barbara Schöneberger und ich dachte, stimmt, der hat kaum was gesagt und hatte wirklich Respekt. Und dann war das aber ein Podcast, der in eine völlig andere Richtung ging, weil Paul Panzer dann relativ viel sprach und irgendwann sagte, weißt du, was das Problem ist? Ich stehe dann hinter der Bühne und vor der Bühne stehen 5000 Leute und ich möchte eigentlich nur weggehen. Und es kommt mir vor, als wäre ich zu Gast in meinem eigenen Leben und ich weiß, ich bin gar nicht glücklich, wenn ich da stehe, aber ich kann jetzt nicht gehen, weil dann die Leute unglücklich sind. Aber am glücklichsten bin ich, wenn ich in Schweden bin, da habe ich so eine kleine Hütte, die kann man nur vom Boot aus erreichen. Und da bin ich mir dann selbstgewiss und weiß, was ich für ein Winzling bin. Und das ist der Moment. Und da habe ich gedacht, wow, der hat etwas, von dem alle Leute träumen. Und den macht offensichtlich dieses auf der Bühne stehen nicht glücklich. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Der hatte sich eigentlich vorgenommen, aufzuhören. Weil er sagt, das ist nicht mein Leben. So, dann hat aber sein Umfeld gesagt, Paul, ganz ehrlich, da hängen jetzt relativ viele Leute dran. Das kannst du nicht machen. Hat das jetzt reduziert, glaube ich, auf ein oder zwei Shows die Woche, die er macht. Ist auch nicht wenig. So, aber deshalb die Frage jetzt an dich, macht das, weil du wirkst wie jemand, den das total glücklich macht.
Ja, das macht es. Also ich kann den Kollegen Paul da gut verstehen. Ich habe das
auch. Warum eigentlich? Warum? Was ist das, wenn man dann da steht auf der Bühne? Weil man kann das nicht nachvollziehen. Ich habe das manchmal und ich finde es immer toll, weil man dann hier so viele Menschen erreicht und vielleicht auch sozusagen die ganze Leidenschaft weitergeben kann. Ich finde da nichts, was einen irgendwie unglücklich macht.
Das meine ich auch nicht. Nee, worin ich ihn verstehe, ist das Glück, das du gerade referenzierst oder referierst, dass er da in Schweden in der Einsamkeit ganz bei sich ist und ein großes Glück hat. Diese Seite habe ich auch in mir.
Okay.
Also es gibt auch eine Seite, ich bin da eher im Süden dann zu Hause, aber wo ich völlig zurückgezogen in einem winzigen Dorf bin und im Ausland und keiner kennt mich und sind wenige Deutsche da. Dieses totale bei sich sein, das kenne ich sehr gut. Also es gibt auch in mir ein großes Glück der Stille. Mhm. Also auch das Schreiben eines solchen Buchs, all das, was ich erleben wollte und erlebt habe, ist ja eine aufnehmende Rolle. Das heißt, da bin ich ja nicht jemand, der im Mittelpunkt steht. Da will ich ja nicht reden. Da will ich beobachten. Da will ich sogar vielleicht gar nicht erkannt werden, sondern dabei sein. Und selbst gucken, was löst es in mir aus. Und diese aufnehmende, diese ruhige Seite, die macht einen Großteil meiner Person aus. Weil das, was die Leute von mir wahrnehmen, ist ja nur das Ergebnis dessen. Das sind 10 oder 20%. Das ist, wenn der Schwamm ausgedrückt wird. Mhm. Aber damit er ausgedrückt werden kann, muss er erstmal volllaufen mit Wasser. Ich habe das Bühnenmoment anders, da habe ich keinen Befremden. Wenn ich da hinten stehe und Gleishalle Hamburg ist ausverkauft, 1800 Leute gibt es für mich nichts Größeres, als da rauszugehen. Das war immer mein Ziel. Und in einer Fernsehsendung zu sitzen, ich sehe das mit ruhiger, ich bin sehr ruhig dann, ich bin nicht euphorisch im Sinne von geil, jetzt kommt der Größte, aber ich finde das dann toll, aber ich sehe dann eher so das Moment der Verantwortung. Wow, die sind jetzt alle da und konzentrier dich, und das sorgt aber eher für eine innere Ruhe, aber das Gefühl, dass das toll ist, das ist mega, weil ich ja noch weiß, wie es war vor 30 Leuten.
Genau, und wie es, genau, wenn man das vergisst, im Zweifel ist, dass man das im Zweifel vergisst, du nicht. Du hast zu dem Buch auch, es gibt auch eine Show dazu.
Ja.
Die heißt auch Happy End?
Nee, die heißt Endlich Glücklich, ganz
endlich. So, endlich, ja. Genau. Endlich Glücklich, das ist, da bist du auch, da habe ich geguckt, da bist du, glaube ich, hast du 34 Auftritte allein im Jahr 2026 geplant, zwischen irgendwie so gefühlt Mai und Oktober, Sommer, große Lücke, ja, wie man es so macht halt. Was mich aber, da habe ich gesehen, du hast, glaube ich, das einmal schon bei Dreisat gemacht. Und was ich wirklich faszinierend finde, das musst du mir einmal sagen, wie du das machst, wie kannst du das alles so auswendig machen? Oder hast du so wie Udo Lindenberg, so läuft oben so ein Band mit, wo die Texte stehen?
Nein, ich habe ganz wenige Stichworte für den jeweils aktuellen Teil, den ich ja immer mache. Das heißt, ich aktualisiere ja wöchentlich, und da klebe ich mir wirklich handschriftlich aufgeschrieben Zettel hin, weil ich einfach...
Auf dem Boden?
Ja, aber das sind 2-3 Zettel. Das hilft eigentlich nur... eine Zeile pro Absatz, das hilft, keinen Gedanken zu vergessen. Okay. Das hilft, dass der Aufbau klar ist. Und das ist für die Aktualität wichtig. Ansonsten lerne ich sehr schnell. Ich lerne auch sehr schnell auswendig, aber nur eigene Texte im Gedicht.
Aber es ist tatsächlich auswendig gelernt, weil das habe ich, ich weiß gar nicht, wer das hier erzählt hat. Wenn man das lange genug macht, sagt er, dann mache ich mein Programm. Und ich bin aber gar nicht, in Gedanken mache ich irgendwas anderes. So. Und ich dachte, what? Ich weiß ja, wie die Gags funktionieren. Und ich weiß, jetzt machst du die Stimme runter, jetzt machst du eine Pause, dann kommt der Gag. Und dann denke ich so, das war cool, das neue Buch, was ich da gesehen habe, muss nachher noch die Folge zu Ende gucken und so. Läuft das bei dir dann? Also automatisiert sich das dann?
Ich kenne das. Ich hatte das auch schon einmal, als ich ein Programm aufgrund von Corona sehr lange gespielt habe. Normalerweise macht ja nur alle 3, spätestens 4 Jahre neues Programm, und das ging dann 5 Jahre. Und ich habe mich dann in der Endphase punktuell bei solchen Situationen erwischt. Ich finde das für mich nicht gut, weil ich merke, dass ich dann auch nur halb in der Show bin und halb bei den Leuten bin und halb beim Saal bin. Und ich werde dann schnell unzufrieden. Es gibt vielleicht in einer von, sagen wir mal, 50 Shows eine, wo man so denkt, boah, heute ist es einfach, es funktioniert nicht so, wie es soll, wir kommen heute nicht zusammen, warum auch immer. Und dann kann das mal passieren, aber ich mag dieses Abdriften nicht, weil ich muss für das, was ich tue, wirklich voll in mir, in der Figur, in dem sein, was ich da tue. Und nur dann ist es wirklich in der Präsenz da, wie ich das von mir erwarte, wenn ich für mich Eintritt zahlen würde.
Warum machst du so, täuscht das? Ich habe gedacht, mein Gott, Florian, egal wo ich hinguck, ist Florian Schröder schon da. Du denkst, du machst Fernseher an, du machst dies an, du machst das an, du Buch und so. Und dann habe ich gedacht, und dann guckte ich so auf den Tourplan bei Eventim, wie man das so macht, und dachte, oh, viele. Und dann habe ich hinterher geguckt und dachte, so viel sind das gar nicht. Ich habe es für 26 Mal geguckt, da sind jetzt aktuell so um die 56 Auftritte drin. Das ist gar nicht so. Hast du, wie viel machst du im Jahr?
Ich mache etwa 110.
110, insgesamt. Okay, das ist dann aber doch, also ja, das heißt...
Es sind natürlich auch nicht alle auf der Website, die du eben erwähnt hast. Es gibt auch noch Reservix und es gibt auch Veranstalter, die sind da nicht. Also 2, 3
die Woche?
Ja, genau. Also es ist sehr intensiv, Dezember, Januar, durch den Jahresrückblick Schluss jetzt. Und dann geht es so im März wieder los mit der Endlich-Glücklich-Show bis in den November rein. Und im Sommer ist natürlich eine größere Pause. Und dann kommt man so auf, ich glaube, es sind 60 Shows oder 70 Shows Endlich-Glücklich und dann nochmal 40, 45 Jahresrückblick. Ich weiß, ich zähle das nicht so nach. Und das ist so in etwa der Schnitt.
Das ist schon fleißig. Und dann nebenbei noch ein Buch zu schreiben und so. Du hast es vorhin gesagt, wenn man glücklich ist, fragt man sich immer, habe ich es geschafft? Gab es für dich schon den Moment, wo du gedacht hast, ich habe es geschafft?
Nein, den gab es nie und ich glaube, den kann es auch nicht geben. Also es gab Momente, bei denen ich sagen würde, und auch da sind wir wieder beim Thema Glück,
ja,
sehr passend, da würde ich im Nachhinein sagen, das waren Das war ein Meilenstein oder damit habe ich mir eine Tür geöffnet, die sich aber erst im Nachhinein als solche herausgestellt hat. Also dazu würde ich dann sagen, es gab mal diese 50 Sekunden von mir in der NDR Talkshow, wo ich über Frauen geredet habe, was Frauen alles tun müssen. Das war, ohne dass es jemals geplant war, ging das dann durch die Decke und wurde 10 Millionen Mal geguckt. Der Querdenker-Auftritt oder als ich bei Julian Reichelt war, das sind so Momente, wo ich danach gemerkt habe, das waren insofern Glücksmomente, als das Türen geöffnet hat, die sich sonst nie geöffnet hätten. Und plötzlich habe ich ein erweitertes Möglichkeiten an Spielwiesen. Also ich werde in andere Foren eingeladen oder was auch immer und habe andere Möglichkeiten, Dinge von mir zu zeigen. Das gab's, aber natürlich gab es auch Tiefpunkte, aber dieses Moment, jetzt habe ich es geschafft, das hatte ich nie. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich diesen Gedanken mal hatte, kam sofort irgendwas, weswegen ich dachte, aber löst du das jetzt auch ein?
Und da muss man sich auch fragen, wenn man dieses Gefühl hat, jetzt habe ich es geschafft, wäre es wahrscheinlich, ist es ja so ein bisschen so, jetzt bin ich auf dem Berg ganz oben. Dann geht's auf jeden Fall wieder runter. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man dieses Gefühl nicht hat.
Und ich hätte viel zu viel, auch wenn das natürlich fast magisches Denken ist, ich hätte fast das Gefühl, ich versaue es damit. Und ich habe so einen Arbeitsethos, das sagt, dieses Gefühl, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich da oder jetzt bin ich der ich immer sein oder was auch immer. Das ist der Anfang vom Ende. Es muss ja dieser Hunger bleiben. Es muss ja diese Neugierde bleiben. Und ich glaube nicht, dass es sich manifestiert an Zahlen. Natürlich kann man das nehmen und sagen, ich will jetzt in eine noch größere Saalgröße oder so. Aber das ist wie mit dem Glück. Wenn du sagst, ich möchte das Glück erreichen, erreichst du es nicht. Sondern wenn du sagst, ich möchte neue Dinge erzählen, ich möchte mich mit dem Glück beschäftigen, wie gehe ich es an? Dann kommt das auch irgendwann zurück. Aber weil du einen inhaltlichen Anspruch hast oder weil du dich einer Sache verpflichtet fühlst oder dich einer Sache hingibst, aber nicht, weil du sagst, wenn ich es gesagt hätte, Glück, geil, damit verkaufe ich viele Bücher, dann hätte das Buch so ausgesehen, hätte es keine Sau interessiert.
In dem Fragebogen, den ich einschicke, hast du auf die Frage, was, wenn du die Menschen nur einen Ratschlag geben würdest und du, ich finde es toll, dass du nicht zu den Autoren gehörst, die sagt, Entschuldigung, also ich möchte keinem einen Ratschlag geben. Jeder muss wissen, wie es selber geht, weil das ist natürlich, man gibt eigentlich ungefragt keine Ratschläge, aber in dem, was man sagt, gibt man am Ende immer Ratschläge.
Natürlich.
Kommst du gar nicht drum rum.
Eine der verlogensten Sätze.
Nee, ich will dir keinen. Das muss jeder selber wissen, aber kaufen Sie bitte dieses Buch.
Genau. Und das sind die am härtesten, man sagt ja, Ratschlag ist auch ein Schlag.
Ja. Ne?
Und das sind die dir wirklich die Schläge rechts und links um die Ohren hauen, wenn du nicht aufpasst. Die es immer leugnen.
Dein Ratschlag in meinem Fragebogen war ein Wort. Geduld, Geduld, Geduld. Ein Wort, was ich jetzt nicht auf Anhieb mit dir in Verbindung gebracht hätte, heißt was? Bist du tatsächlich ein geduldiger Mensch in Wahrheit? Oder wärst du gern einer?
Ganz komplexe Antwort muss ich da geben. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin auf der einen Seite mega ungeduldig, immer gewesen. Das ist aber auch für mich wichtig, weil es mich hungrig und neugierig sein lässt. Und die andere Seite ist schon eine Seite, die gelernt hat, Geduld zu haben und gelassener zu sein. Und das hat damit zu tun, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass es hilfreich ist, wenn man die Welt auch, nicht nur, aber auch in Systemen wahrnimmt, die für sich funktionieren. Mhm. Und dieses Wort Geduld kam in seiner Kraft zu mir, als ich den Satz gehört habe, ich glaube von Gerd Voss, dem Schauspieler, der sagte, den einzigen Satz, den er, bevor er mit dem Ensemble auf die Bühne geht, den anderen sagt es, Geduld, Geduld, Geduld. Also nichts erzwingen, nicht rausgehen und die Leute zuballern, sondern abwarten, kommen lassen, wirken lassen. Geduld. Und das, da habe ich gedacht, ja, als cool. Künstler, als Schauspielerkollegen verstehe ich ihn da, weil darin sind unsere Berufe verwandt.
Geduld. Ich muss mich jetzt gedulden, ungefähr ein Jahr, und kann dir nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Lindner im Jahr 2026 hierher kommt, ist gar nicht so klein. Weil er hat mir nämlich neulich geschrieben, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt und dass er das nächste Mal, wenn er in Hamburg ist, hier ist. Lieber Florian, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.